Willkommen zu Recenter News am 9. März 2022. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung 94 Minuten. Der Krieg in der Ukraine ist in vollem Gange und für die Ukrainer ist es natürlich das Ende ihrer Welt. Für einige Leute in Westeuropa und gerade auch für Leute jetzt in den USA ist das bisher ein Fernsehphänomen, ein Internet- und Fernsehkrieg. Das heißt, die einzige richtige Wahrnehmung findet statt über Medien. Ansonsten berührt man sich mit der Realität noch nicht wirklich direkt. Und man kann halt eben dann so einen Fernsehkrieg jederzeit ausschalten. Man kann so einen Internetkrieg da auch jederzeit abschalten und sich auf irgendwas anderes konzentrieren. Ja. Aber das kann jetzt natürlich dann in mehreren Stufen weiter eskalieren, bis zu dem Punkt, an dem es halt für die Leute eben in Westeuropa und in den USA eben kein Fernseh-Internet-Phänomen mehr ist, sondern dann ist es halt absolut real. Also wenn dann die jungen Männer per Wehrpflicht eingezogen werden, hier in Europa oder jetzt in den USA, wenn die dann teilweise in Konflikte geschickt werden, eben auch weitere Kriegsschauplätze, die dann aufgemacht werden, wie zum Beispiel im asiatischen Raum, also mit Nordkorea, mit Taiwan und so, das heißt, dann fühlt es sich unglaublich real an. Bei uns ist alles drin hier in Europa, das heißt die Einnahme von Polen, die Einnahme des Baltikums, Finnland, Schweden, das kann sehr schnell ziemlich groß werden und wir haben eben noch die Möglichkeit, dass halt diese eurasische oder halt dass dieser russisch-chinesische Block, dass die halt mehr und mehr deutlich miteinander agieren. Ja, das heißt, es gibt jetzt schon ein Schienennetz und es gibt jetzt schon ein großes Netz von China durch Russland und an Russland vorbei, von China bis nach Europa. Und da können eben Waren transportiert werden, da können Kriegsgüter transportiert werden und da können eben auch Soldaten transportiert werden. Also es ist durchaus möglich und niemand sollte überrascht sein, wenn dann gegebenenfalls die Chinesen hier 200.000, 250.000 Truppen, wenn die Chinesen 250.000 Truppen nachschieben, nach Osteuropa für die Ukraine und für den Krieg da im Baltikum und in Nordeuropa. Auch das ist durchaus möglich. Eventuell wird das Drehbuch ein bisschen anders gestaltet und wir sehen dann den Kriegsschauplatz in Asien. Die Amerikaner sind dann eben die Amerikaner sind mit Asien beschäftigt. Und die Europäer haben dann vielleicht so eine Zeit lang so ein Quasi-Abkommen mit den Russen. Ja? Man wird halt betonen, wir hätten noch vieles gemeinsam. Allem voran die römische Tradition. Aber wie lange dann eben dieses Bündnis da hält zwischen Europa und Russland oder so eine Art bestimmter Nicht-Angriffspakt und so, das ist eben auch dann gegebenenfalls von kurzer Dauer. Also die Supermächte bestimmen den weiteren Verlauf. Kein anderes Land hat da letztendlich richtig Einfluss drauf. Ja, solange die Länder den Supermächten hinterher dackeln, solange die Bürger irgendeiner Supermacht hin und her dackeln, also gerade diejenigen Leute, die ja den Krieg für unmöglich hielten, der jetzt stattfindet, die aber felsenfest überzeugt waren, weil sie es nicht besser wussten oder weil sie vielleicht von ihren russischen Einflüsterern das so erzählt bekommen hatten, nein, nein, das ist nur Gelaber, natürlich kommt da kein Krieg, wir reden doch bloß und dann wird so ein bisschen Militär aufgebaut an der Grenze zur Ukraine und dann machen wir da so einen Regimewechsel in der Ukraine und alles ist in Ordnung und ihr müsst bloß eben Propaganda machen. Und dann kommt es doch zum Krieg und gerade diejenigen, die meinten, der Krieg sei unmöglich, gerade diejenigen kommen dann sofort und wollen den Krieg erklären. Die meinen dann, sie wollen dem Publikum jetzt aufdrängen, was es damit auf sich hat und wie das jetzt irgendwie deeskaliert wird. Aber letztendlich bieten sie dann doch bloß russische Talking Points an. Ja, also einige sogenannte alternative Medien, die haben sich dann drauf verlagert, sie reden möglichst wenig über den Ukraine-Krieg. Also sie machen dann hauptsächlich immer noch Corona-News und sie machen halt irgendwelche anderen News und der Kampf gegen Woke und so. Und so ein ganz kleines bisschen Ukraine-Krieg, möglichst wenig Aufmerksamkeit auf das Thema. Und wenn sie drüber sprechen, sagen sie halt, ja bloß keine Strafe für Russland, bloß keine Sanktionen, bloß keine Waffenlieferung an die Ukraine und so. Ja, als ob das jetzt eine realistische Vorgehensweise wäre. Ja? Und dann haben wir noch das, dann ist halt eben dann so, dass viele dann die ihre Informationen hauptsächlich beziehen von alternativen Medien, dass die halt eben dann den Krieg auch ausblenden. Wie gesagt, es ist im Moment für Leute im Westen ein Fernseh- und Internetkrieg. Für die Ukraine ist das das Ende ihrer Welt, für uns ist das noch ein Fernsehkrieg und viele schalten halt eben dann wirklich ab und sie nehmen das über die alternativen Medien nur noch wahr, so am Rande. Und sind dann halt wieder bei der nächsten Eskalationsstufe völlig blank. Oh, jetzt ist plötzlich, jetzt wird Polen überrannt. Oh, jetzt wird irgendwie das Baltikum überrannt. Oh, jetzt ist da ein Kriegsschauplatz in Asien und die Russen halten zu den Chinesen. Oh, oh. Und dann dackeln die Leute im Publikum wieder mal hinterher. Und diejenigen, die dann halt eben nicht über das Thema sprechen wollen, Ukraine-Krieg, die wollen dann wieder erklären, wie jetzt die nächste Situation halt eben dann aussieht. Also wir sind dann in der nächsten Eskalationsstufe oder übernächsten. Und dann wollen diese nutzlosen, wertlosen Influencer, die wollen dann wieder erklären, was los ist. Also. Ich habe das Audiobuch von Band 1 meiner Buchreihe über das Kartell der Supermächte kostenlos gepostet auf YouTube und unser Recenter Tube, also auch als MP3 zum Runterladen, 8,5 Stunden Länge. Es gibt kein wichtigeres Thema als das geheime Wesen der Supermächte, ihre gemeinsamen Wurzeln und ihr geheimes Verhältnis zueinander. Das ist von entscheidender Bedeutung für die nächsten Jahre, wenn die Menschen wirklich Einfluss nehmen wollen, anstatt immer überrascht zu werden und dann mitzulaufen mit dem nächsten Schritt der Agenda. Also, Sie können darauf wetten, meine Damen und Herren, und ich sehe das ja seit Jahr und Tag, die allermeisten Influencer sind vollkommen blank, was die Supermächte anbetrifft. Die haben keine Ahnung von irgendwas. Das ist alles so oberflächlich aufgeschnappt, meistens auch nur im Internet und so. Und das war's dann. Also jede Nullnummer kann so einen Job machen und den Leuten halt irgendwas wiedergeben, was die Russen gerade erzählen oder was die NATO halt eben dann gerade erzählt. Ja, fragen Sie ruhig mal, wenn Ihnen jemand diesen Krieg jetzt erklären will oder jemand Ihnen nahelegt, ja, ignorieren Sie doch diesen Krieg, das ist doch nicht wichtig und so und wir sollen da jetzt gar nicht groß drüber reden und man soll jetzt halt einfach die Russen irgendwie machen lassen und so. Also wenn Ihnen jemand so kommt, dann stellen Sie demjenigen ruhig mal konkrete Fragen. Okay, was haben Sie denn gelesen über Russland ab 1991? Was haben Sie denn gelesen in der Phase zwischen 1991 und dem Ende von Stalin? Was haben Sie denn gelesen über die Stalin-Ära? Was haben Sie gelesen über die kommunistische Revolution? Was haben Sie gelesen über die letzten drei Zaren? Und was haben Sie gelesen über die Zaren bis hinter zu Iwan dem Schrecklichen? Was haben Sie gelesen über Peter den Großen und wie dann das Einheiraten, also Zar Peter der Große, wie dann das Einheiraten begann, ernsthaft begann in den deutsch-britischen Adel, der dann ziemlich zeitähnlich halt eben dann den britischen Thron unter Kontrolle brachte, Britannien unter Kontrolle brachte und dann ging ja eigentlich erst, also so ab 1714 ging ja Britannien erst so richtig ab. Ja, vorher war Britannien nur eine von vielen Mächten, also ohne dass da jetzt besonders viel lief. Die Franzosen hatten mehr Bürger, die Franzosen hatten mehr Geld und so. Und dann ging Britannien ab. Ja, fragen Sie immer weiter nach. Was haben Sie gelesen über das britische Kolonialreich? Was haben Sie gelesen über die USA? Und stellen Sie vor allem die Frage, was haben Sie Eigenes erforscht? Was ist irgendwas, was Sie als Mr. Influencer oder Frau Influencer, was Sie unterscheidet von den gewöhnlichen wissenschaftlichen Historikern? Und fragen Sie, was unterscheidet Sie von diesem 0815 Verschwörungsklump, was da seit 200 Jahren vor allem rumgeistert? Und wo die Leute halt ständig in die Irre geführt werden damit. Ja, also ich meine, es gibt da natürlich dann Leute, die surfen da oder die glotzen da zwei Wochen im Internet rum und meinen, sie hätten plötzlich Geopolitik verstanden, sie hätten plötzlich die Welt verstanden, sie hätten die Supermächte verstanden. Oh, weil sie auf irgendwelchen alten Mist reingefallen sind, von wegen die Weisen von Zion. Die Weisen von Zion übernahmen das britische Kolonialreich und dann Amerika, die USA und dann auch Russland. Und Und du kannst diese ganze globale Situation irgendwie reduzieren auf den Kampf gegen die Weisen von Zion und so. Fragen Sie ruhig mal nach, was haben Sie gelesen über Geheimdienste im 20. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert? Fragen Sie da einfach mal ruhig nach. Ja, das ist so, als wenn Sie irgendwo in eine Werkstatt gehen und da steht dann dran Kfz-Meister so und so. Meisterwerkstatt. Ah, okay. Der muss also bestimmte Prüfungen durchlaufen haben, der muss sich halt zumindest auskennen. Und dann können Sie auch nachvollziehen, okay, der macht das seit zig Jahren und die Autos, die der repariert, instand setzt und wartet, die funktionieren dann auch wirklich. Aha, okay. Kennt jedes Werkstatthandbuch, ja, von jeder populären Karre da draußen, die rumfährt. Hat Zugriff auf jedes Werkstatthandbuch. Ja, das heißt, sie fahren da mit einem Volkswagen-Kombi oder was rein, mit dem und dem Motor und dem und dem Getriebe. Boom. Ja, Werkstatt hat Zugriff auf die ganzen Werkstatthandbücher, wo alles erklärt ist, ja, mit welchem Drehmoment du da eine Mutter fest, machen musst und so. Fragen Sie diese Influencer. Was haben die eigenes gemacht? Also, ja, Kriegsverlauf. Für jeden ist offensichtlich, Russlands Logistik ist ein Desaster. Die konnten halt über Züge ihre Panzer und Leute bequem an die Grenze zur Ukraine bringen. Sind ja überall Schienen. Aber dann kannst du halt keine weiteren Züge benutzen in der Ukraine. Du musst immer mehr Kilometer fahren und die Panzer nachtanken. Und die Tanker werden eben zerschossen. Moderne Panzer brauchen mehrere Liter Treibstoff für einen Kilometer. Nachschubwege, ein riesiges Problem. Kann sich jetzt in die Länge ziehen, kann 2, 3 Jahre dauern jetzt. Ja, das heißt, das wären so dieses Quagmire, ja, wo dann vielleicht dann doch die ein oder andere Großstadt eingenommen wird von den Russen. Ansonsten hält man sich da bedeckt und der Konflikt schwelt halt so weiter. Ja, und es zieht sich einfach in die Länge. Oder der Konflikt kann blitzschnell beendet werden mit Atomwaffen, kleinen Atomwaffen. Vielleicht passiert vorher eine False Flag, die Russen beanspruchen wie immer die Opferrolle. Und dann heißt es zum Beispiel, ukrainische Wissenschaftler mit Verbindungen zum Neonazi Azov-Bataillon haben aus verschiedenen Quellen Plutonium zusammengestohlen und haben dann aus 10 Kilo, 15 Kilo Plutonium eine Atombombe gebaut und die dann detoniert in Moskau oder in der Nähe von Moskau, in der Nähe von St. Petersburg. Und weil die das gemacht haben, ja, ballern wir jetzt irgendwie oder drohen halt Atomschläge an auf die Ukraine begrenzt und erzwingen damit die Kapitulation. Wäre für die Russen das Billigste und das Schnellste. Wenn in Asien der nächste Kriegsschauplatz beginnt, könnten die Chinesen 250.000 Truppen verlegen nach Osteuropa, um den Russen zu helfen. Und sie könnten halt ihre Belt and Road Initiative könnten die Chinesen halt eben dann weiter ausbauen. Das heißt, du hättest halt ein fixes Truppenkontingent in Osteuropa, die bleiben dann da, erobern die Ukraine mit, bleiben dann da, erobern vielleicht noch Schweden und Finnland und du hast dann irgendwie Chinesen, die dann auf den Fjorden rumlaufen oder sowas. Oder Chinesen in der Ostsee, ja? Nichts, was es nicht gibt in der heutigen Welt. Und dann könnten die Chinesen auch halt immer wieder mal 10.000, 10.000, 10.000 Truppen behalten an dieser riesigen Strecke, diesem Weg da durch Eurasien bis hinter ins Homeland von China. Kann auch sein. Ja, dafür gibt es ja diese Belt and Road Initiative und das steht sogar in der chinesischen Verfassung seit 2017. Gestartet offiziell 2013 von Präsident Xi Jinping. Also, da hatte man eben eine richtig große Kohle für ausgegeben und die Kohle stammt letztendlich natürlich dann auch von westlichen Kunden, die da chinesische Produkte gekauft haben. Mit dem Geld hat man dieses Projekt dann ausgebaut, um halt endlich über die chinesischen Grenzen hinweg Macht ausüben zu können. Nicht nur Handelsmacht, sondern auch militärische Macht. Das ganze Projekt hat auch eine militärische Komponente. Jeder Depp weiß das. Das ist einfach, da brauchst du nicht mal Top-Spione jetzt da irgendwo in Peking, ja, oder die krasseste NSA-Spionage. Jeder absolute Volltrottel mit Hirnschaden kann vorhersehen oder kann sehen, dass das eine ganz, ganz ernsthafte militärische Komponente hat. Also ganz klar Verbindungen von dieser Belt Road Initiative zur Volksbefreiungsarmee. Die ganzen Häfen, die man da jetzt aufbaut und andere Stützpunkte, das hat alles militärische Qualität, also militärische Vorgaben müssen da erfüllt werden. Alles ist Dual Use. Und dann gab es hier so einen interessanten Bericht, den ich Ihnen nahelegen kann, von der Asia Society, vom Asia Society Policy Institute. Titel von dem Bericht lautet Weaponizing the Belt and Road Initiative. Erwähne also einzelne Projekte der Chinesen da genauer untersucht, wie das mit dem Militär zusammenhängt und so weiter und so weiter. Ja, und nach meiner Befürchtung, siehe auch meine Buchreihe, nach meiner Befürchtung besetzte Stalin China. Also das waren nicht einfach nur kommunistische Bruderstaaten, die sich dann irgendwie verkracht hätten, sondern das ist so ein Monstrum anscheinend. Also so ähnlich wie halt eben damals nach dem Zweiten Weltkrieg, wie dann Polen überfallen wurde, Ukraine überfallen wurde von den Sowjets unter Stalin. Ja, und Stalin benutzte dafür das Equipment, was er bekommen hatte von den Amerikanern im Zuge des Lend-Lease-Programms. Und einer der Manager von dem Lend-Lease-Programm aus der Harriman-Familie, aus der Familie war auch einer der ersten großen Verwalter der NATO. Ja? Also man gab Stalin das ganze Equipment, man hat Stalin sowieso alle mögliche Industrie verkauft, Technologie verkauft. Stalin besetzte dann Ukraine, Polen, Ostdeutschland und so weiter. Und so ähnlich wie man halt eben dann Polen und so weiter, wie man das alles so sowjetisiert hatte, genauso wurde China sowjetisiert. Das heißt, da waren überall dann russische Berater und alle wichtigen chinesischen Revolutionäre waren ausgebildet worden von den Sowjets und so. Alles total übernommen. Das war keine chinesische Revolution, das war eine russische Revolution in China. Und deswegen können halt eben dann Hunderttausende chinesische Truppen nachgeholt werden. Die ganze Belt Road Initiative, die ganze Strecke durch, bis hin nach Osteuropa, eigentlich bis vor unsere Haustür. Und sie können ideologischen Krempel vergessen, ob das eine Regime sich dann jetzt als kommunistisch hier getarnt hat oder als aufklärerisch oder als christlich-adelig oder faschistisch oder was auch immer. Die ideologische Fassade ist da eigentlich nicht so wichtig. Es sei denn, es geht halt ins Ethnische und man ist halt Teil von der Minderheit und so weiter. Aber jetzt für das grobe Wesen solcher Supermächte, ja, hat die ideologische Färbung da eigentlich keine große Auswirkung. Es sind alles Imperien auf der Basis älterer Imperien. Vorbild war immer das antike Rom. Also Silk Road Economic Belt. Maritime Silk Road, Digital Silk Road, BRI Space Information Corridor und Health Silk Road. Also man will das volle Spektrum hier dominieren, aus Sicht der Chinesen, den Verlautbaren. Die chinesischen Gesetze besagen, dass halt ausländische Infrastruktur so entworfen sein muss, dass militärische Standards erfüllt werden. Also das heißt, wenn da irgendeine Firma kommt, eine chinesische Firma, und hat da so einen Hafen und so weiter, im Ernstfall ist das unter militärischer Kontrolle. Da dürfen, und das steht so in den Gesetzen drin, da dürfen dann die militärischen Kommandeure kommen und sagen, ich habe hier jetzt das Kommando, diese Firma hat jetzt hier nichts mehr zu melden. Also first civilian, later military. Man lockt also erstmal ausländische Investoren an mit halt günstiger Ware und die Chinesen können ja sowieso viel günstig produzieren und locken halt dann eben andere Länder damit rein. Und man kriegt natürlich dann hier auch den roten Teppich ausgerollt. Immer wieder. Hier südlich von Russland. Also das ist ja auch russische Einflusssphäre. Also ob jetzt Kasachstan oder was auch immer. Da ist die Strecke. Da geht die Strecke durch und auf der Strecke kommen die Chinesen. Also es geht sogar bis ins Weltall. Das Baidu-Satellitennetzwerk, Smart Cities und so weiter und so fort, alle mögliche Überwachungstechnologie, was halt ein Imperium braucht. Und ohne westliche Technik wäre China heute ein absolutes Desaster. also wenn jetzt einfach nur Kommunismus gewesen wäre, ohne konstante westliche Technologie, dann wäre das halt Landwirtschaft und die hätten nichts zu melden und die wären auch keine Supermacht. Null. So. Und jetzt hört man ständig die Leier. Aber die USA haben doch, aber Amerika, aber. Ich meine, selbst die Leute, die das sagen, kapieren weder wirklich Amerika gut genug, noch kapieren sie Russland, noch kapieren sie wirklich China. Also nur zum Verständnis, die USA mit Britannien zusammen sind das britische Kolonialreich mit aufklärerischer Tarnung. Punkt. Das sind die gleichen Leute, die in Kolonien wie Indien mal eben 20 Millionen oder mehr Menschen umgebracht haben. Weil es halt gerade gepasst hat und weil man Indien einfach schwächen wollte, wirtschaftlich und demografisch. Und weil man halt das Essen woanders hinschaffen musste, im Zweiten Weltkrieg und so. Und Winston Churchill, der große Winston Churchill, er machte sich dann lustig über die Inder, vor allem als sie da en masse starben. Also, dass so Forscher wie Shashi Tharoor in Büchern wie What the British Did to India, da gehen die Schätzungen bis 30 Millionen Tote. In einem hohen, also in einem relativ kurzen Zeitraum. Meine, wir sehen ja jetzt, wie das ist, wenn da halt so nah vor unserer Haustür in der Ukraine, wenn dann die Leute halt eben auf solche lebensgefährlichen Trips gehen müssen, um halt irgendwas zu essen zu kaufen. Du gehst da raus und musst wieder zurückkommen, ohne erschossen zu werden. Und Lebensmittel werden knapp, Windeln werden knapp, alles wird knapp. Stellen Sie sich mal vor, da sterben einfach Millionen Menschen. Ja, und das sind die gleichen Leute wie eh und je. Das britische Kolonialreich und die ganzen Verwandten, das ist ja ein riesiger Adel. Verwandte wie König Leopold von Belgien, der sorgte für den Tod von 10 Millionen Kongolesen wegen Gummi. Und dieser Geist setzte sich nach der Fake-Unabhängigkeit der USA nahtlos fort. Punkt. George Washington hatte schon unter britischer Herrschaft Indianer vernichtet. Und das ging dann weiter. Das war sein Business. Und zig Millionen Sklaven wurden dann importiert aus Afrika. Großer Teil starb bei der Überfahrt, ist bekannt. Es gab nie eine goldene Ära mit diesen Gründervätern. Also das heißt, ja, es ist natürlich eine angenehme Vorstellung. Ich fand die vor einigen Jahren auch immer so schön toll. Ja, Don't Tread on Me und Liberty und dieser ganze Fanboy-Dreck, ja. Aber es ist halt ein Scam, beziehungsweise es ist eine schöne Vorstellung, die wir aber noch lange nicht erreicht haben. Und so wie es uns halt verkauft wurde, von wegen Thomas Jefferson und George Washington, das war die goldene Ära und alles war dann so toll und dann wurde das erst irgendwie wieder vermiest von irgendwelchen anderen. No, es gab diese goldene Ära nicht. Und je mehr wir das kapieren, umso mehr können wir tatsächlich dann für unsere eigenen Interessen einstehen. Das ist ja das, wenn Leute immer meinen, ja, aber die Aufklärung in die USA und Demokratie und so, aber irgendwie haut das dann doch nicht hin. Ja, aber mit den Indianern und irgendwie. Und irgendwie waren die USA dann aber doch irgendwie ein Empire und so. Und dann kommen die Verschwörungsmedien und sagen, ja, aber die Weisen von Zion hätten dann ja Amerika übernommen. Was kompletter Schwachsinn ist. Das britische Kolonialreich schuf sein eigenes Bankensystem. Das fraktionale Reservebankensystem war anderen Bankensystemen überlegen. Ich meine, selbst die Portugiesen, der das Portugal eine Großmacht war, selbst die sahen sich in der römischen Tradition. Und selbst Portugal hat dann ohne Ende Sklaven gekauft aus dem Kongo und brachte die dann also nach Südamerika, wo heute so Länder sind wie Brasilien. Das war absolutes Elend. Das war der absolute Mega-Horror. Und keiner erinnert sich heute mehr großartig an das portugiesische Großreich. Ja, also jetzt nur mal zum Vergleich. Also es gab nie eine goldene Zeit. Diese ganze Aufklärung, das sind schöne Ideen, das wäre schön, wenn man das alles mal wirklich realisieren würde und wenn wir dann wirklich mal diese Werte auch mal so leben und zelebrieren. Aber wir sind aus dem Mittelalter nie rausgekommen. de facto an all diese Aufklärer-Fanboys und oh, ich bin in der Freimaurerloge mit dem dritten Grad und ich bin Beamter und Lehrer, an diesen ganzen Dreck, an diesen ganzen wahnwitzigen ideologischen Dreck, muss man wirklich mal Klartext reden. Das Verhalten der US-Elite ist bekannt. Und da kannst du nicht rumkritteln, ja, aber das waren andere Moralstandards damals und ja, irgendwie mit den Sklaven, das hat man dann ja irgendwann mal auch aufgehört und so. Und ja, aber Britannien hat ja dann noch ganz andere Dinge gedreht gleichzeitig. Ja, aber das ist eine konstitutionelle Monarchie und bla 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 bla. Die Welt ist, wie sie ist. Und dann kommen irgendwelche Aktivisten, die dann meinen, sie seien jetzt genial, bloß weil sie kapiert haben, dass Verschwörungsmedien Mist sind. Und halten sich dann schon für Akademiker und für genial und vergessen dann eigentlich, wie absolut krank die Großmächte waren und dass halt unsere Welt auf diesen Mächten basiert. Da gab es keine Aufklärer-Nerds, die dann dieses Horrorzeitalter beendet haben. Nö, man hat dem Ganzen halt eine neue Fassade gegeben. Und gerade die Anglos haben halt dann aufgehört, so ihre eigenen Leute so zu verschreddern, sondern man hat halt eben dann woanders gewildert. Also das heißt, wo dann im amerikanischen Raum dann schon die Afrikaner-Sklaven-Treiberei dann langsam aufgehört wurde, dann kam dann König Leopold von Belgien, ja, Sachsen, Coburg und Gotha, und hat dann im Kongo gewildert. Und das sollte ja eigentlich geheim bleiben. Die dachten, die können da mit ein paar tausend Mann und Maschinengewehren, den neuen, können die da Millionen Leute im Kongo rumscheuchen und niemand wird das rausfinden. Da wurde eine Publicity gemacht, von wegen, man entwickelt den Kongo, man bringt denen die Wunder der Moderne. Und stattdessen hat man da den Leuten die Hände abgehakt, wenn sie nicht genug Gummi da geerntet haben. Und es resultierten 10 Millionen Tote. So sieht's aus. Das ist unsere aufgeklärte, demokratische Welt, meine Damen und Herren. Also es gab nie eine goldene Ära mit diesen Gründervätern. Das heißt, wer so im Mainstream verhaftet ist, was man ja an den Schulen den Leuten so beibringt, ist kompletter Mist. Absoluter Mist. Und da sind wir noch lange nicht bei der Frage, wer von den Gründervätern war ein britischer Agent. Jetzt nicht nur der Assistent von Benjamin Franklin. Jetzt nicht nur Benedict Arnold und seinem Handler, seinem Führungsoffizier Andre. Was war mit Washington? Selber? Was war mit den anderen bestätigten Agenten, hohen Agenten, von denen niemand heute was weiß, von den Steuerzahlern, bestätigte Spion? Wer da draußen weiß denn, dass diese amerikanische Unabhängigkeit, amerikanische Pseudo-Unabhängigkeit, dass das die Franzosen in den Ruin getrieben hat und dass das eben dem britischen Adel voll in die Hände spielte? Also, es gab auch keine Weisen von Zion, die dann erst Britannien und dann die USA übernommen hätten. Es gab auch keine Weisen von Zion, die die kommunistische Revolution machten da in Russland. Blödsinn, 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 Blödsinn. Ja, die Briten haben so ein paar Merchant Banks aufgebaut. Das war allerdings voll unter Kontrolle der Krone, weil man halt einfach pseudo-private Vehikel wollte, ja, hat man halt so Asset-Familien genommen, so wie Barings oder halt auch die Rothschilds und so. Die durften nicht mal husten ohne inoffizielles Einverständnis der Krone. Das war ein Empire. Ein Empire baut selbstverständlich das eigene Bankensystem auf und lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Diese Adligen gehen 1000 Jahre zurück. Tja, und dann, nach der Sowjet-Ära, nach der Sowjet-Ära, da wurde es erstmal richtig leise um Russland. Also Russland war von 1991 bis 2008 sehr zurückhaltend und Menschen international verloren das Interesse. Wissenschaftliche Autoren, auch Verschwörungsautoren verloren das Interesse. Suchen Sie mal in Bestsellerbüchern aus den 90er Jahren und den Internetmedien aus den frühen 2000ern nach Russland. Das spielte da keine Rolle. Viele ältere Leute jetzt, die noch in der Sowjetzeit damals sich informiert hatten über die Welt, verlorenes Interesse an Russland ab 1991 und haben dann erst wieder Interesse bekommen an Russland ab 2008 oder 2014. Das ist eine riesen Wissenslücke. Dann, die jetzigen jüngeren Leute bekamen hier von der Sowjetzeit damals nichts mit. Und als diese jüngeren Leute sich dann irgendwann für die Welt interessierten, schien Russland uninteressant. War ja nichts los. Stattdessen zogen die Amerikaner die ganze negative Aufmerksamkeit auf sich mit 9-11, zwei Kriegen, Patriot Act, Folter. Viele Leute wissen halt einfach ein bisschen mehr über die USA als Russland und sind deswegen voreingenommen. Hoffen dann mehr auf Russland. Sowohl die USA als auch Russland betrachten sich in der Tradition des alten Römischen Reichs und unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht nicht. Der Westen hat halt die Fassade der Aufklärung. Es ist ein cleveres System, du hast eine scheinbare Auswahl. Man darf maulen, Bürger betrachten sich gegenseitig und halt bestimmte Parteien als ihre Gegner. Ja, ansonsten leben wir immer noch in einem römischen System. Dann kommen wir kurz zu dem Punkt Entnazifizierung in der Ukraine. Also, nicht erst seit Putin ja offiziell seinen Ukraine-Krieg als Entnazifizierung bezeichnete, wurde in unzähligen Propagandakanälen erzählt, es gäbe eine riesige Neonazi-Verschwörung in der Ukraine, die einen Genozid an den slawischen Bürgern durchführen möchte. Aber Putins Geheimdienst hat im Prinzip nur ein Narrativ gebastelt, das die Ukrainer erinnern sollte an die deutsche Besatzung unter Erich Koch, bei der rund ein Viertel der Bevölkerung vernichtet werden sollte. Gleichzeitig sollte die russische Bevölkerung erinnert werden an den Ostfeldzug der Wehrmacht und Belagerungen wie gegen Leningrad, Putins Heimat. Dann müsste man noch anfügen, dass für die Russen der Hauptfeind immer die weißen Mittel- und Nordeuropäer sind, egal ob jetzt der Deutschritterorden zu den Zeiten von Alexander Nevsky oder jetzt im Zweiten Weltkrieg die Nazis oder heute die angloamerikanischen Eliten. Der Hauptfeind sind immer die weißen mitteleuropäische Abstammung. Das ist der Hauptfeind für die Russen. Die verwenden halt häufig dafür den Begriff Nazis. Also auch die Anglos hier, Britannien, Amerika, die Führungsschicht da oben. Das sind auch für die Russen Nazis. Ja, Hauptsache irgendwie hellbraune Haare, blonde Haare, blaue Augen, grüne Augen. Nazis. Okay? Das meinen die Russen damit. Also schön herhören da draußen, meine Damen und Herren, falls sie irgendwie konservativer gelagert sind. Darum geht es. Wenn sie da draußen nicht slawisch sind, dann zählen sie zur Feindkategorie. Also dem deutschen rechten Spektrum war jahrelang von Alexander Dugin und diversen Influencern erzählt worden, dass Russland den Deutschen helfen will, souverän zu werden. Als ob die Russen Lust hätten auf ein eigensinniges Deutschland mit starker Wirtschaft, Militär und Atomwaffen. Mit dem Ukraine-Krieg wird wieder einmal deutlich, dass Putin uns Deutsche erobern und nicht befreien will. Sogleich ruderten die Influencer mit den Armen und versuchten ihren Followern und Spendenschafen zu erklären, dass Putin nicht die Nazis gemeint hätte in der Ukraine. Nein, er meinte die Weisen von Zion. Er wolle die Ukraine befreien von der jüdischen Weltverschwörung. Aber nein, er will Angelsachsen herausdrängen aus dem slawischen Gebiet und alles russifizieren. So sieht es aus. Und diejenigen aus dem rechten Spektrum in Deutschland, denen es ja bisher einfach nicht gelingen will, auch nur einen einzigen Neonazi aufzuspüren in der AfD, die plapperten natürlich das nach, was sie im Internet aufgeschnappt haben, über Nazis in der Ukraine, speziell das Azov-Bataillon. Nun, angesichts von Stalins Holodomor und der sowjetischen Besatzung für Jahrzehnte überrascht es nicht, dass ein paar verstrahlte Personen heute in der Ukraine die Märchen glauben, dass die Weisen von Zion das britische Kolonialreich und die USA mühelos übernommen hätten, ohne aufgehalten zu werden. Hitler sei der Befreier gewesen und heute solle das Programm der NSDAP kopiert werden. Aber kaum jemand in der Ukraine ist so verrückt, Nazis zu trauen. Der besonders untalentierte, gierige und psychopathische Erich Koch nahm die Funktionen eines Reichskommissars für das Reichskommissariat Ukraine wahr. Damit wurde Koch der mächtigste Mann Osteuropas. Gibt es ein ziemlich gutes Buch, der Titel entfällt mir gerade. Ein ziemlich neues Buch aus den letzten paar Jahren über Erich Koch. Und wenn man das liest, dann kriegt man schon so einen Spionage-Vibe. Also wie krass halt eben dann, dass sein Umfeld da infiltriert war. Von den Mecklenburger Adligen und so. Und dann wurde ja die deutsche Evakuierung sowas von sabotiert. Aber das ist jetzt nicht den Aspekt, den ich hier anführen möchte. Also man gab sich ja als Befreier damals, man wolle die Ukrainer von Stalinismus und Holodomor erlösen. Gab es halt schon so Bataillone, wo man Ukrainer rekrutierte. Also die Nazis rekrutierten Ukrainer, wahrscheinlich nur die Ukrainer, die jetzt Deutsche aussahen. Dann der Generalplan Ost sah die Germanisierung der Ukraine und die Vernichtung von 25% der Ukrainer und eine Ausweisung von weiteren 30 bis 40% Richtung Osten vor. Ja, das war halt so, meine Damen und Herren. Und Hitlers Ausrede war immer, die Römer haben es auch gemacht. Das war immer Hitlers Ausrede. Und das ist auch die Ausrede von jedem anderen großen Diktator und jedem anderen Regime. Ja, die Römer haben es doch auch gemacht. Jeder agiert so. So ist dann leider immer die Devise. Und ich meine, wir hatten ja vor circa 2000, oder nicht ganz 2000 Jahren, oder ungefähr in dem Dreh, da war ja Cäsar, also Cäsar hatte dann ja den Plan, er möchte endlich die gallischen Gebiete da erobern. Erobern, so und so viel Prozent der Männer umbringen, die Frauen und Kinder als Beute nehmen und dann das Gebiet romanisieren, also die römische Kultur aufdrücken. Das lief vor 2000 Jahren nicht anders. Und genauso agierten die Nazis. Genauso agiert jetzt halt eben dann das russische Regime. Man hat den Plan, man bereitet den Feldzug jahrelang vor und selbst Cäsar hatte früher dann so eine Erklärung parat. Ja, da gab es so eine fiese Verschwörung von den Galliern und so und auch Germanen. Die haben da was Böses gegen uns vor, also müssen wir da jetzt uns verteidigen und machen dann diesen riesen Angriff, den wir seit La Jahren geplant haben. Gibt sogar ein römisches Sprichwort. Wenn du schnell gewinnen willst, musst du halt Jahre vorher da Arbeit reinstecken in deinen Feldzug. Also. Dieses Azov-Bataillon in der Ukraine formte sich als Milizorganisation 2014, kämpfte gegen die prorussischen Kräfte, da hatten sie ein paar hundert Mitglieder. Auf dem Höhepunkt schätzte man 2500 Mitglieder und nur ein Teil davon zähle zum ganz radikalen Kern. Fürchtet sich Putin wirklich vor ein paar Neonazis? Wohl kaum. Mal abgesehen davon gibt es ja auch einige bedeutendere Neonazi-Organisationen in Russland, die auch Verbindungen haben sollen zur russischen Regierung bzw. zum russischen Geheimdienst. Man will ja da auch immer Leute aus Westeuropa hinlocken und so, Terrorausbildungscamp und so weiter. Das ist natürlich selbstverständlich. Also, heute ist das öffentliche Gesicht der Azov-Bewegung die politische Partei Nationalkor, hat minimale Wählerunterstützung. Die Partei gewann in einer Koalition mit anderen rechtsextremen Parteien bei den Parlamentswahlen 2019 knapp 2% der Stimmen. Schätzungen zufolge liegt die Mitgliederzahl bei rund 10.000 Mitgliedern. Kurzum, es ist bedeutungslos. Okay? Also, du hast da jetzt nicht so eine Mega-Neonazi-Verschwörung in der Ukraine, die dann im Auftrag der Weisen von Zion. Das ist ein absoluter Blödsinn, absolutes Fantasiekonstrukt, was man den Leuten da aufdrängt. Ich meine, wir Leute sind sowieso heute alle irgendwie Leibeigene mit Flachbildfernseher. Wir kommen kaum irgendwie rum, sehen die Welt gar nicht. Und als richtigen Einblick, wie es woanders auf der Welt zugeht und zuging, beste Optionen sind richtige Sachbücher, weil da sind so viele praktische Erfahrungen, die damit reingeflossen sind, von so vielen verschiedenen Leuten, so viele Daten wurden ausgewertet, du kriegst das Kondensat von einem Kondensat. Wenn du einfach nur Fernsehen glotzt oder Internet glotzt, hörst, da hast du keine Ahnung, wie die Realität ist auf der Welt. Keinen blassen Schimmer. Also da gibt es nichts, was man den Leuten nicht erzählen könnte. So, dann das Thema nukleare Weiterentwicklung des Konfliktes. Also für die Ukraine heißt es halt jetzt ja durchhalten, bis Russland die Ressourcen ausgehen und die Sanktionen das Regime vielleicht erdrücken, dann könnten die Russen abziehen. Aus russischer Sicht gäbe es einen schnellen, billigen und einfachen Weg, die Kapitulation der Ukraine zu erzwingen, den Einsatz von wenigen kleinen Atomwaffen. Dafür bräuchte es aber einen Vorwand. Die russische Propaganda hat klar für diese Option vorgebaut. Also es wurde dann aus russischen Medien, russischen Behörden, wurde immer wieder gelabert. Ja, die Ukrainer bauen da irgendwie Atomwaffen. Beweise eigentlich null. würde jetzt auch nicht viel bringen, wenn man da so ein paar nukleare Bomben da zusammenstümpert und so. Wie willst du es damit aufnehmen mit den Russen? Absoluter Selbstmord. Das ist kein richtiges Abschreckungspotenzial. Also das Interesse liegt auf russischer Seite, dass man da mit wenigen, dass die Russen mit wenigen kleinen Atomsprengköpfen hier dass die Russen die Kapitulation der Ukraine erzwingen. Ja. Aber die Propaganda hat ja vorgebaut. Also wenn da irgendwas passiert, wird es dann sofort heißen von den Propagandisten, ja, die Russen sind das Opfer, die Russen sind das Opfer. Selbst wenn irgendwelche russischen Idioten da ein Atomkraftwerk beballern und es gibt halt irgendwie so eine Art kleineren Zwischenfall oder sowas, selbst dann hat die Propaganda vorgebaut. Nein, nein, das ist nicht die russische Schuld, das ist eine False Flag der Ukraine. Also die Nationalisten hätten einen Reaktor in einer experimentellen Anlage am Kharkiver Institut für Physik und Technologie genutzt, berichten TASS und Interfax. Und so, also das Azov-Bataillon plant, den Reaktor in die Luft zu jagen und beschuldigen dann russische Streitkräfte. Also reiner Stuss, der hier aufgetischt wird, ja, feinster Russenstuss. Egal was passiert, Russland wird für sich prinzipiell die Opferrolle beanspruchen. Ausländische alternative Medien wie das amerikanische Infowars verbreiten momentan die russischen Gerüchte und werden im Ernstfall wohl die russische Interpretation der Geschehnisse übernehmen. Auch dann, wenn die Beweislage völlig unklar ist, auch wenn Moskau das weit größere Motiv hat und letztendlich die Kapitulation der Ukraine erzwingt. Und bei der Telegram-Blase ist es ja genau gleich, das heißt, die übernehmen ja auch nur diese russischen Narrative. Ja, und nur sie seien für den Frieden. Alles, was davon abweicht, sei irgendwie für Krieg. Aber ich meine, sobald die Europäische Union mit dem Finger schnippt, bald ist Telegram praktisch weg. Also wir sehen jetzt schon stärkere, also auch das russische Internet wird abgetrennt. Wurde auch schon geübt. Da hast du immer nur das Runet und Russland verwandelt sich in so eine Art Mittelalterstaat. Oder so eine Art Nordkorea. Ja, also wie gesagt, über Jahrtausende hinweg war es die Norm für Imperien, neue Territorien zu überfallen, eine gewisse Anzahl Männer dort zu beseitigen, um dann schließlich die Frauen und Kinder als Beute zu kassieren und dem eroberten Gebiet die eigene Kultur aufzuzwingen. Römische Reich im Frühjahr 57 vor Christus. Rom begann unter Caesar einen Feldzug, um Gallien zu unterwerfen. Ja, man romanisierte das eroberte Gebiet und genauso will Russland die Ukraine russifizieren. Wurde ja von Anfang an gesagt, Ukraine habe keine eigene Identität, das ist alles Russland und wir machen das richtig russisch. Russland betrachtet sich als das dritte Rom. Die Unabhängigkeit der Ukraine ab 1991 fühlte sich fast an wie eine Amputation für Russland, weil rund 40 Millionen slawische Bürger verloren gingen und die Geburtenraten kollabierten. Durch die Annexion der Krim konnten an einem einzigen Tag weitere 2,5 Millionen Menschen russische Staatsbürger dazugewonnen werden. Bereits die Volkszählung von 1970 zeigte, dass die russische demografische Flut vorbei war und der russische Anteil, slawisch-russische Anteil an der sowjetischen Bevölkerung, damals 53%, zu sinken begann. Nach den stalinistischen Säuberungen und den Gulags waren manche tatsächlich etwas verwundert, warum die Menschen nicht mehr Kinder auf die Welt brachten. Die Ukraine hatte im Holodomor, einer von Stalin orchestrierten Hungersnot, Millionen Menschen verloren. In den 1930er Jahren ein demografischer Knick, von dem sich die Ukraine nie wieder erholen sollte. Also Ukrainer, Massensterben, russische Bürger, Gulag, Säuberungsaktionen, Hungersnöte in den 30ern, völlig vermeidbar, Massensterben. Und dann, so um 1970 rum, merkte man dann, wir haben zu wenig Kinder in der Sowjetunion. Der slawisch-russische Anteil sinkt. Wie wollen wir das unter Kontrolle halten, wenn es halt immer mehr Muslime gibt in der Sowjetunion und halt andere Völkchen gibt in der Sowjetunion? Das wird ja instabil. Und Russland beherbergt derzeit 15 bis 20 Millionen Muslime, was 10-15% der Bevölkerung ausmacht. Tja, wenn es so weiterläuft, würden Muslime 30% der russischen Bevölkerung ausmachen. Das ist so nicht tragbar für die Russen. Deswegen erobern sie sich jetzt halt neue slawische Bürger, so ein paar 10 Millionen Ukrainer, um das wieder auszugleichen. Darum geht es anscheinend unter anderem. Covid hat ungefähr 1 Million Russen gekillt. Muss man also die Ränge wieder auffüllen. Die natürliche Bevölkerung Russlands, also russische Russen, ja, Slawen, natürliche Bevölkerung ist zwischen 1992 und 2010 um mehr als 12 Millionen zurückgegangen. Ups. Ukrainische Bevölkerung ist stagniert. In den ersten Jahren der ukrainischen Unabhängigkeit fand eine bedeutende Migration statt. Mehr als 1 Million Menschen zogen 1991-92 in die Ukraine, hauptsächlich aus den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Aber genauso viele Leute, wie eingewandert sind aus der Sowjetunion, genauso viele Leute sind aus der Ukraine wieder raus. Ja. Dann, ja, also ab den 1990er Jahren keine hohe Geburtenraten und so. Und jetzt ist es halt so, die Russen stehlen Bürger, aber auch die Europäische Union. Auch die Europäische Union kriegt einen Haufen neuer Bürger. Und jetzt keine Afrikaner aus absoluten Kriegsgebieten seit Jahr und Tag, sondern halt Ukraine. Frauen und Kinder, die sind da geflüchtet. Ja? Das heißt, früher musste man ja als Imperium Frauen und Kinder stehlen, aber jetzt musste man diesem geschätzten, also in den nächsten Jahren, Monaten oder was, bis zu 10 Millionen werden geschätzt. Man muss dann diese 10 Millionen Frauen und Kinder nicht stehlen, sondern die kommen freiwillig in die Europäische Union. So sieht das aus. Tja. Dann hatten wir einen Brain Drain unter Putin. Also zwischen Putins Amtsantritt 1999 und 2019 hatten bis zu 2 Millionen Menschen Russland verlassen. Viele davon Unternehmer, Kreative, Akademiker. So die Untersuchung des Atlantic Council, ein Think Tank für internationale Angelegenheiten. Also jetzt flüchten gerade noch in den letzten Tagen flüchten Russen aus. Die flüchten nach Finnland, die flüchten in den Süden. Hauptsache raus aus Russland. Weil die Wirtschaft jetzt kollabiert, weil halt eben dann alles irgendwie dann unter Kriegsrecht vielleicht stehen könnte und dann gibt es Zwangsarbeit für die Kinder ab 14 und der Staat sagt dir dann, du arbeitest jetzt hier für Lebensmittelmarken. Jetzt wollen die Russen raus, aber jetzt können sie nicht mehr so richtig raus, nur noch wenige und du darfst halt auch kein richtiges, also kaum Geld mitnehmen. Brain Drain Exodus. Ja. Und dann hatten wir diese Story hier. Diskriminierungen gegen Russlanddeutsche. Aus russischer Sicht wäre es naheliegend, möglichst viel Stress zu erzeugen in der Bundesrepublik Deutschland zwischen sogenannten Russlanddeutschen und dem Rest der Bevölkerung. Dies wäre eine Retourkutsche, um sich zu rächen für deutsche Wirtschaftssanktionen und Waffenlieferungen an die Ukraine. Und es wäre ein möglicher Weg, um Ostdeutschland aus der Bundesrepublik herauszubrechen. Im Extremfall. Es ist unklar, wie stark momentan Diskriminierungen stattfinden gegen Russlanddeutsche in unserem Land. Postings auf Social Media sind prinzipiell suspekt. Könnte sich um Fälschungen handeln, Übertreibungen oder sogar Attacken unter falscher Flagge. Es sollen Busse angegriffen worden sein von einem russischstämmigen Unternehmer. Stecken hinter solchen Aktionen wirklich Anti-Putin-Aktivisten? Oder stecken da in Wirklichkeit Pro-Putin-Kräfte dahinter, die halt Stimmung und Stress erzeugen wollen? Einschlägige deutschsprachige Putin-Propagandisten vergleichen schon hysterisch die Situation der Russlanddeutschen aktuell mit verfolgten Juden im Dritten Reich. Im Endeffekt ist das die gleiche Art von Narrativ, die der Kreml bereits bei der Ukraine verwendet hat. Also russischstämmige, Russischsprecher, slawische Leute, seien in akuter Gefahr, versklavt oder sogar in einem Holocaust-ähnlichen Genozid vernichtet zu werden. Also schon der heilig gesprochene russische Prinz bzw. Fürst Alexander Newski wehrte den Ansturm von blonden Kämpfern des Deutschritterordens und der Schweden aus dem Baltikum ab. Die hatten da so ein eigenes Reich da. Ja, Deutschritterorden war so eine ähnliche Veranstaltung wie jetzt die anderen christlichen Ritterorden, Tempelritterorden, Johanniter und so. Man hat also einen Haufen Geld gemacht, auch mit in der Ära der Kreuzzüge, und dann sind diese Orden halt irgendwo hingewandert und wollten dann ein Empire starten, und der Deutschritterorden ging halt eben dahin, wo heute ungefähr das Baltikum ist. Und gab es einen Angriff gegen Russland, und der heilige Alexander Newski hat eben dann diese blonden Ritter da zurückgetrieben. Und das ist ja Staatskult in Russland. Da gibt es ja einen Film darüber, einen berühmten, wo die Deutschen und Schweden halt einfach die absoluten Teufel sind. Stalin trieb den Ansturm der Nazis zurück, und der heutige Hauptfeind Amerika wird dominiert von Eliten deutsch-britischer Abstammung. Deshalb ist der Reflex in der russischen Propaganda immerzu, man würde Nazis bekämpfen. Dem rechten Spektrum in Deutschland sind die vielen Zusammenhänge mangels Bildung nicht unbedingt bewusst. Mit dem Zerfall der Sowjetunion und der Wende schnellten die Zahlen der Russlanddeutschen in die Höhe. Es wird inzwischen von Rückkehr gesprochen. Seit den 80er Jahren kamen an die 2,3 Millionen Umsiedler aus Russland nach Deutschland. Und die Russlanddeutschen sind nicht durchgehend platte Putin-Kreml-Unterstützer und sicherlich nicht schuld an dem Ukraine-Krieg. Es ist klar, dass russische Geheimdienste, aber auch westliche Dienste versucht haben, Personen anzuwerben und Spionageringe zu etablieren und Institutionen der Gesellschaft damit zu infiltrieren. Wie weit sind die russischen Netzwerke in Deutschland zu gehen? Begnügt man sich, Stress zu verursachen und den deutschen Staat zu zwingen, unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen? Gibt es eine Reihe an False Flags, um die Russlanddeutschen zu radikalisieren, sodass umgekehrt mehr Misstrauen gegen die Russlanddeutschen resultieren? Oder pokert man höher und rafft eine Koalition zusammen von Russlanddeutschen, Rechtsextremisten, Kommunisten und Unzufriedenen in Ostdeutschland, um das Territorium aus der Bundesrepublik herauszubrechen und an Russland anzugliedern? Wer sich an einem solchen Plot beteiligt, begeht nicht nur Hochverrat und Landesverrat, sondern auch Vorbereitungshandlungen für einen Angriffskrieg nach den neuen Definitionen des deutschen Rechts. Darauf steht bis zu lebenslange Haft. Eigentlich müsste den Rechtsextremisten in Deutschland dämmern, dass sie nur vom Kreml so lange benutzt werden, wie es opportun ist. Später können sie abserviert werden. Eigentlich müsste es ihnen dämmern, dass die Nazi-Narrative der Russen den Bestand jeglicher deutscher Staatlichkeit bedroht. Aber dennoch könnten manche Rechtsextreme diese Destabilisierungskampagne mit den Russlanddeutschen dulden, weil sie den Kreml für ihre letzte Chance halten, jemals etwas zu erreichen. Ein quasi deutsches Protektorat unter Kontrolle Moskaus. Man kann sich vorstellen, wie das dann in der Praxis aussieht. Ja, das heißt, dann gibt es so eine neue DDR, eine neue Mauer. Und die Rechtsextremen merken dann, hoppla, hier regieren jetzt die slawischen oder teilslawischen Russlanddeutschen. Wenn du nicht Russisch sprichst, flüssig, bist du ein Niemand, bist du der Dreck in der neuen DDR. Und es wird alles russifiziert. Und dann kommen auch noch die Chinesen über die Belt Road Initiative. Was ist denn jetzt los? Na, das gefällt den Rechtsextremen aber überhaupt nicht. Dann fangen sie an, das zu machen. Das Einzige, was sie können, nämlich maulen und Aktivismus machen. Und dann kriegen sie halt ständig eins in die Fresse vom Staat. Und merken dann, sie wurden geleimt. Sie sind jetzt die absoluten Leibeigenen und Sklaven in der neuen DDR. Also nicht nur besteht für das rechte Spektrum die Gefahr, von Moskau benutzt und dann abserviert zu werden, sondern sie begeben sich so weit aufs Glatteis, dass sie von westlichen Regierungen leicht aus dem Verkehr gezogen werden können. Und ich sage, seit Jahren gibt es dann irgendwann einen neuen Fall ohne Sorg, also irgendeinen Toten, der dann so gehypt wird und dieses inszenierte Aufregen. Ja, es gab ja vor wenigen Jahren diesen Fall Lisa, ein 13-jähriges Kind, auch mit so russischem Hintergrund, das nach einem Tag des Verschwindens seine schockierende Geschichte über eine Entführung und Vergewaltigung durch Flüchtlinge erzählte. Totale Hysterie ging dann los, bevor die Fakten auf dem Tisch lagen. Putin-Propagandisten benutzten den Fall schamlos. Die Russen-Medien schalteten sich ein, die russische Politik schaltete sich ein. Und das Narrativ war, der deutsche Staat beschützt die Bürger nicht. Also vor allem der deutsche Staat kann die russischsprachigen, die russischstämmigen Bürger hier in Deutschland, kann die nicht beschützen oder will sie nicht beschützen. Also, so die Logik, müsste ja der Kreml dann eingreifen, um diese Leute zu beschützen. Ja, und diese billige Nummer kannst du eben natürlich dann abziehen. Vor allem mit einem neuen Fall ohne Sorg, wenn also da irgendjemand erschossen wird oder irgendwo geht eine Bombe hoch und so. Und dann haben wir eben den Salat und es handelt sich dann wahrscheinlich um eine False Flag-Operation unter falscher, eine Operation hier unter falscher Flagge. Es gab ja, also wer sich wirklich russische Zustände in Deutschland wünscht, der hat ein Rad ab, sollte mal genau drüber nachdenken. Sogar die Moskau Times berichtete, dass Kindesmissbrauch in Russland Routine ist, Kinderprostitution grassiert und die Strafverfolgung lasch ist, insbesondere bei organisiertem Verbrechen. Laut einer Einschätzung von 2004 stammte 23% der Kinderpornografie im Internet aus russischen Quellen. Es wurde dennoch in der Lisa-Propaganda suggeriert, dass der russische Staat nun als Schutzmacht der Russlanddeutschen, vor allem der Kinder, in der Bundesrepublik auftreten soll. Na toll. Okay, holen wir uns den Fuchs, ja, als Bewacher des Hennenhauses, ja? Und dann kommen diese elenden Stusser, ja, diese wertlosen Stusser, die immer erzählen, oh, der Fall Epstein und so zeigt, dass der Westen verrottet ist. Der Westen ist verkommen und das seien da die Weisen von Zion und die satanischen Pädos. Aber im Osten geht das Licht auf und im Osten ist alles besser und christlich und wir müssen uns jetzt dem Kreml da andienen. Der linke Westberliner Student Benno Ohnesorg wurde 1967 während der Demonstrationen gegen den Besuch des Schahs von Persien von dem Westberliner Polizisten Karl-Heinz Kurras erschossen. Sorgte für eine erhebliche Radikalisierung in Deutschland. Spielte Moskau in die Hände. 2009 wurde auf Basis von Stasi-Akten enthüllt, dass Kurras heimlich SED-Mitglied war, inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Es wurde nicht bewiesen, ob Kurras im Auftrag der Stasi absichtlich einen Mord begangen hatte. Nichtsdestotrotz ist der Fall äußerst interessant und lehrreich. Ausgerechnet ein Fotograf der DDR-Propagandazeitung Wahrheit schoss das berühmte Foto des Toten ohne Sorg. Der Medizinalassistent Alfred Menschel mit kommunistischen Verbindungen war auch zufällig am Ort des Geschehens, bearbeitete den Erschossenen. Kurras hatte gegenüber der Stasi schriftlich erklärt, er halte den Weg des Ostens für die richtige Politik. Also, wann kommt ein neuer Fall ohne Sorg? Und Russland ist ja flexibel in seinen Beziehungen. Also, Russland hintergeht die Rechten mit Muslimen und Linken. Also, das heißt, das ist halt so eine Illusion, wenn die Rechten halt immer denken: Oh, wir haben hier exklusive Freunde mit den Russen. Nö, die Russen machen auch rum mit den Muslimen. Die Russen machen auch rum mit den Linken. Die Russen machen auch rum mit dem Mainstream. Tja, und besuchte man jetzt in den letzten 2 Wochen Webseiten aus dem rechten Spektrum oder Videoplattformen, dann hätte man fast übersehen können, dass es den größten Krieg in Europa gibt seit 1945. Also du musst erst mal an Corona-Stories vorbeiscrollen. Also wie auch linke Kreise und Mainstream-Figuren waren die Rechten überrascht, wie die blutigsten Anfänger, hätten nie gerechnet, dass es zu dem Krieg kommt. Und ja, und man erzählt dem Publikum halt, ja, man bekämpft hier die Weisen von Zion, die jüdische Weltverschwörung und Putin sei die größte Hoffnung und so weiter und so fort. Und einige haben sich ja erhofft, dass es halt einfach nur politisches Geplapper ist, haben da ihre Hoffnungen drauf gesetzt und nur dann zerschießt Putin die Ukraine und die Luftschlösserträume und Milchmädchenrechnungen der Rechten. Jetzt wirken sie wie der letzte Dreck. Und sie wollen ja, dass ihr Publikum da. Also sie wollen, dass ihre Spendenschafe, ihre Lemminge da draußen, ihre Follower, dass die halt den Krieg ausblenden. Das ist ja nur ein Fernsehkrieg, kannst du ja ausschalten. Ja, und du holst dir halt dann bei deinen Influencern so ein bisschen die pro-russischen Talking Points ab. Ansonsten sollst du da gar nicht drauf achten, dass da Krieg ist. Und ich meine, erstens mal entfremden sich dann alternative Leute im Publikum oder rechte Spektrum, entfremden sich noch weiter von der generellen Bevölkerung. Das heißt, irgendwann leben die dann im absoluten La-La-Land und diese versprengten paar Prozent, die nie was erreichen werden, die meinen dann irgendwie dann, ja, der Mainstream leidet an einer Psychose, der Mainstream ist total verrückt und so. Ja, es ist. Also das heißt, ja, besonders amüsant war Putins Gebrauch des Begriffs Entnazifizierung. Die rechten Influencer ruderten wild mit den Armen, um ihren Followern zu erklären, dass Putin in Wirklichkeit eine Entjudung meinte, also die Entfernung des Einflusses der non-existenten Weisen von Zion. Ja, in Wirklichkeit ging es einfach darum, die Angelsachsen, die Weißen herauszukriegen aus der Ukraine. Der wahre Preis für Putin ist nicht Kiew, sondern Berlin. Und die Influencer sind so ideenlos und wertlos, dass sie ihrem Publikum einfach nur weiterhin Kreml-Talking Points nahelegen. Hat bisher nie funktioniert, war jetzt natürlich dann die größte Peinlichkeit, aber einfach weiter im Kurs. Stur weitermarschieren Richtung Abgrund. Also, ja, und jetzt der Mainstream wird konservativer, die Bundeswehr wird hochgerüstet, Männlichkeit zählt wieder, niemand braucht mehr die Neurechten, sie haben nichts Exklusives mehr. Die AfD hat nur noch 30.000 Mitglieder, der durchschnittliche Landesverband hat weniger Mitglieder als ein türkischer Verein. Und jetzt wollen diese Influencer und Politiker noch den Ukraine-Krieg erklären, den sie eben noch für völlig ausgeschlossen hielten. Welcher Geniestreich folgt als nächstes? Ich rechne damit, dass sie sich dann mit den Russen verschwören. Und die schwersten Verbrechen begehen. Vorbereitung, Angriffskrieg, Landesverrat, Hochverrat. Also während der Flüchtlingskrise 2015-16 ritt man auf der Welle der Empörung wie auf einem fliegenden Teppich. Trump war Präsident in den USA, Putin hatte noch nicht die Ukraine überfallen, alles schien möglich. Ein paar Nobodies mit Revisionistenbüchern im Regal waren sich todsicher, dass die Deutschen unbedingt eine Art NPD wählen möchten, die Farbe Blau statt Rot benutzt. Dann flog der Teppich aber nicht mehr und die Herren saßen gestrandet in der Wüste. Trump war hinfort, die akute Flüchtlingskrise vorbei und nun müsste man schon ganz speziell dumm sein, um zu glauben, dass Putin den Deutschen gerne helfen würde, möglichst souverän zu werden. Ja, die Ukraine ist jetzt auch voll souverän geworden in den letzten 2 Wochen. Haben Sie das nicht bemerkt, meine Damen und Herren? Ja, irgendwo im Keller auszuharren mit irgendwelchen mit Babys und im Luftschutzbunker zu sitzen und bombardiert zu werden, das ist Souveränität. Das ist Frieden. Jetzt kam die neue Einstufung durch den Verfassungsschutz. Aber es gibt ja so viele Leute, die dann für AfDler arbeiten, die dann eine Neonazi-Vergangenheit haben, die dann gegebenenfalls schon Geheimdienst-Assets waren. Oder neu rekrutiert wurden, da kommt man natürlich um bestimmte Grenzen drumherum als Geheimdienst. Dann gibt es natürlich die befreundeten ausländischen Dienste, die auf deutschem Boden aktiv sind. Der Mossad, die Briten, die Amis, die Franzosen. Die haben alle das rechte Spektrum unterwandert. Und es gelingt dem rechten Spektrum nie, irgendwie Spionageabwehr zu machen und mal irgendjemanden zu enttarnen. Oder zumindest auch nur dumme Ideen zu enttarnen. Nö. Absoluter Saftladen, absolute Saftbude, kam nie was bei raus, wird nie was bei rauskommen. Dann, ja, dann hatten wir das hier mit dem Kriegsrecht. Hier mit dem Kriegsrecht in Russland. Also, der Kriegsverlauf für die Russen ist halt wirklich schlecht. Ein königlich-britischer Think Tank hat jetzt auch mal abgelästert über die russische Luftwaffe. Also, das Royal United Services Institute. Britischer Think Tank, gegründet von dem berüchtigten Duke of Wellington, Sir Arthur Wellesley, im Jahr 1831. Dieser Think Tank veröffentlichte jetzt einen interessanten Report. Der Präsident von dem Think Tank ist Prinz Edward, der Herzog von Kent. Also der Herzog ist ein Cousin der Queen of England und des kürzlich verstorbenen Prinz Philip. Die sind ja alle miteinander verwandt, über 5 Ecken. Selbstverständlich ist er auch damit ein Verwandter der russischen Zaren. Seine Mutter war die Tochter von Prinz Nikolaus von Griechenland und Dänemark und Großherzogin Elena Wladimirovna von Russland. Senior Vice President des Think Tanks ist David Petraeus, ein pensionierter General und Beamter der US-Armee. Er diente auch als Direktor der CIA. Bevor er die Leitung des CIA übernahm, diente Petraeus 37 Jahre lang in der US-Armee. Und man lästert jetzt halt eben dann ab, dass Russland bislang keine großen, komplexen Missionen geflogen hat. Weil sie es anscheinend nicht können, weil sie es auch nicht richtig geübt haben. Das heißt, heutzutage sind ja solche großen Luftwaffeaktionen, das ist sehr komplex und das muss halt wirklich dementsprechend trainiert werden. Die NATO macht das natürlich. Die Russen können sowas nicht richtig. Und deswegen war die Luftwaffe da bislang ein ziemlicher Totalausfall. So, jetzt droht die Ausrufung, es droht die Ausrufung des Kriegsrechts in Russland. Also es liegt in der Luft, wurde bislang natürlich geleugnet, dass das droht und so, aber wir wissen ja, wie es der Wirtschaft da drüben geht und irgendwann kommt eine Notwirtschaft. Das heißt, das würde alles zusammenbrechen, wenn man nicht hier Lebensmittelmarken einführt, wenn man nicht Arbeitszwang einführt ab 14 Jahren, wenn man also nicht den Leuten sagt, du musst jetzt hier und dort arbeiten für deine Lebensmittelmarken. Deine ganzen Ersparnisse, puff, wertlos, du hast nichts, du bist nichts. Es zählt nur dein Nutzen, den du aufbringst für den Staat. Also das liegt in der Luft. Und es ist nur die Frage, wie man es dann verpacken wird, wenn man es nicht vermeiden kann. Also mit der entsprechenden Verpackung kannst du das Kriegsrecht in Russland hier, kannst du das Kriegsrecht als Signal der Stärke vermarkten, statt als Eingeständnis von Schwäche. Also wirtschaftliche Schwäche, mangelnden politischen Rückhalt des Putin-Regimes in der Bevölkerung und Eingeständnis einer stockenden Militärkampagne in der Ukraine. Also man könnte eine False Flag inszenieren, irgendwas Großes und sagen, jetzt ist Russland bedroht. Jetzt ist das nicht nur ein Fernsehkrieg für die russischen Bürger, sondern das ist und unser aller Sicherheit ist gefährdet, bla bla bla. Das könnte man versuchen, um das Kriegsrecht zu vermarkten. Kommunismus hat man ja nicht mehr als Ideologie, das heißt, das taugt als Verpackung nicht mehr. Das heißt, die meisten Leute können sich kaum noch an den Kommunismus erinnern oder haben ihn nie erlebt in Russland. Also fällt das schon mal weg als Verpackung. Man könnte eine konstitutionelle Monarchie ausrufen mit Putin als Zaren und mehreren Großfürsten, abgesegnet durch neurömischen christlich-orthodoxen Pomp, wie es entspräche der über tausendjährigen Tradition des Russischen Reichs, sowie der Tradition Roms, was ja auch Europa im Mittelalter beeinflusste. Im modernen Russland wurde das Kriegsrecht bislang nie eingeführt. Das Kriegsrecht würde durch Präsidialerlass eingeführt werden, würde unverzüglich in Radio und Fernsehen verkündet werden und würde dann halt gelten. Es sind keine genauen Grenzen der Machtbefugnisse definiert. Die Regierung macht, was sie will. Zu den Einzelheiten zählen Sonderbetrieb kritischer Infrastrukturen, gefährliche Einrichtungen. Oder gefährdete Einrichtungen. Evakuierung wichtiger Gegenstände und Personen. Und so weiter, also halt kritische Infrastrukturen schützen und so weiter. Beschränkung der Einreise, Ausreise und Freizügigkeit. Durchsuchung, Einschränkung der Wohnsitzwahl. Also du musst jetzt da hinziehen. Wir brauchen jetzt dich an einem ganz anderen Ort, in einem ganz anderen Oblast. Du musst dahin reisen. Hier ist dein Sonderzugticket und deine Lebensmittelmarke. Wenn du da nicht auftauchst, wirst du zur Fahndung ausgeschrieben, beziehungsweise du kriegst keine Lebensmittelmarken mehr und verreckst. Dann Ausgangssperren. Militärische Zensur im Bereich Kommunikation. Erhöhte Geheimhaltung. Keine Fragen werden mehr beantwortet. Überall Spionage. Beschränkung des Verkaufs von Waffen, Drogen, Alkohol. Verbot von Kundgebungen und Streiks. Verbot ausländischer Organisationen. Zwangsarbeit. Beschlagnahme von Privateigentum. Internierung von unzuverlässigen Bürgern und Bürgern mit Beziehungen zu Aggressorstaaten. Änderung der Arbeitszeiten. Abschaffung des Systems der freiwilligen Beschäftigung und die Einführung eines Arbeitsdienstes obligatorisch für alle Bürger über 14 Jahre. Hauptbefugnisse zur Gewährleistung des Kriegsrechts liegen in den Händen des russischen Präsidenten. Die Regierung Russlands übt hauptsächlich technische Funktionen aus. Außerdem kann der Präsident während der Zeit des Kriegsrechts die Struktur der Regierung verändern. Na dann. Ich empfehle auch ein Video von uns. Oder Sie finden auch den Artikel mit dem Video auf recenter.com. Die Überschrift lautet: Moskaus Sabotagetruppen für die Bundesrepublik mit Mikrokernwaffen. Also was für die Briten das Special Operations Executive und für die Amerikaner die Einheiten für unkonventionelle Kriegsführung waren, das waren die Einsatzgruppen in der DDR für Sonderaufgaben. Also Aufträge wären dann gewesen, Zerstörungen von neuralgischen Punkten in der Bundesrepublik, notfalls auch mit sehr kleinen Mikrokernwaffen. Auch Angriffe gegen AKWs aus irgendeinem Grund. Und da gibt es interessante Sachbücher mit akademischen modernen Forschungen zu diesen Einsatzgruppen für Sonderaufgaben. Das heißt im Endeffekt, wir haben jetzt schon in der Bundesrepublik an allen möglichen neuralgischen Punkten, weil das Programm hat ja nie wirklich geendet, innerhalb des KGB, das lässt sich der Sachliteratur auch entnehmen, gab es eine abgeschottete Einheit für die Auslandssabotage. Das heißt, du musst damit rechnen, dass du hier an verschiedensten neuralgischen Punkten halt eben Russenagenten hast, die dann halt alles Mögliche kaputt machen im Ernstfall. Und dann wäre die Krise auch bei uns, dann ist es halt kein Fernsehkrieg mehr, sondern real für uns. So, also das heißt nach wie vor ist der Kriegsgrund ein Geheimnis. Das heißt, die Russen erzählen dir überhaupt nicht, warum sie den Krieg begonnen hatten. Ich meine, wir können uns das erarbeiten. Ich meine, es gelang mir 2015, das hier vorherzusehen. 2015 habe ich ein Buch veröffentlicht, 2020, Weltkrieg oder Weltregierung. Ich erwartete diese Ereignisse so ab dem Jahr 2020. Jetzt haben wir halt das Jahr 2022, aber es kam ja schließlich die Covid-Pandemie dazwischen. Und ich habe halt breit argumentiert, ja, die Supermächte brauchen das Drama. Und jetzt sind die Ereignisse da. Und die Russen erzählen dir nicht, warum sie da wirklich einmarschieren. Die ganzen Erklärungen von wegen Nazis und Azov-Bataillon und die NATO kam zu nah an uns ran. Oder was hört man jetzt? Irgendwelche Biowaffenlabors der Amerika? Nee. Die wahren Gründe werden von Russland nicht genannt. Die wahren Gründe wurden auch von Caesar damals nicht genannt, als Caesar hier die gallischen Kriege vorbereitet hat und dann gestartet hat. Der hat auch nicht gesagt, hey, wir sind ein schmutziges Empire, wir gehen über so viele Millionen Leichen notfalls. Wir ermorden jetzt da in Gallien 20-30% der Männer und nehmen alle anderen Menschen als Kriegsbeute und dann romanisieren wir das ganze Areal. Deswegen hast du hier mitten in Europa, also Deutschland, Frankreich und heutige Belgien und so, das ist ja alles sehr, sehr römisch. Also nicht mal Caesar wollte, sondern also nicht mal Caesar hat so ganz offen über die Kriegsgründe reden wollen. Genauso wenig machen es die Russen. Und auch von den Westmächten heute hörst du jetzt keine ehrliche Analyse, was die russischen Kriegsgründe sind. Ich meine, irgend so eine Presserundschau oder im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da wurde dann wieder geungt und gestöhnt, ja, also Putins Launen und Putins Ambitionen und er möchte wahrgenommen werden als dies und als das und deswegen macht er das. Was ein Käse. Es ist immer eine imperiale Kalkulation und die kann man eben nachbilden, die kann man spiegeln und errechnen. Was haben die Russen davon? Also der Kriegsgrund ist nach wie vor geheim. Eigentlich der Kernaspekt schlechthin ist nach wie vor geheim. Und die Kommandostruktur der Russen ist geheim. Es wird dann immer so davon ausgegangen, ja, Putin ist der Alleinherrscher und Putin. Die meisten Leute kennen ja nur Putin. Ist der einzige Russe da von Bedeutung, dessen Gesicht sie erkennen auf Anhieb, dessen Namen sie erkennen. Vielleicht noch Lavrov und so, aber ansonsten kennen die Menschen jedoch keinen einzigen Russen von Bedeutung. Geschweige denn die letzten 300 Jahre russische Geschichte. Ich meine, es sind zu viele Daten, ich kenne jetzt auch nicht jedes Detail. Ich bin jetzt auch nicht das russische Wikipedia, ja, aber die meisten kennen nur Putin, vielleicht noch Lavrov und that's it. Und wer da wem wirklich Befehle gibt, wie die Kommandostruktur aussieht, wer diese Entscheidungen über Krieg und Frieden überhaupt treffen kann, die Kommandostrukturen sind geheim. Ja, trotz Nonstop-Berichterstattung sind die zwei wichtigsten und grundsätzlichsten Aspekte für die Öffentlichkeit ein Rätsel. Ja, es gibt einen Personenkult um Putin und so. Er soll so aussehen wie ein Alleinherrscher, wie Stalin. Und dann hatten wir halt eben so Recherchen wie das Buch von Catherine Belton, das liegt da hier hinten. Und in dem Buch wird halt eben dann ziemlich genau erklärt, okay, es war halt, also der KGB hat die Macht übernommen dann letztendlich in Russland. Also die Partei wurde da entmachtet, das Militär wurde entmachtet und der KGB hatte dann die alleinige Kontrolle, heißt es, soweit man das beurteilen kann, von außen. Und dann gab es aber unterschiedliche Schichten und Gruppen innerhalb des KGB. Klar, so funktioniert ein Geheimdienst. Aber wie das unterteilt war und wer da die Kommandos gab, das ist eben geheim. Und das kann eben auch Catherine Belton in ihrem Buch nicht genau erklären. Selbst ihre Quellen, mit der sie gesprochen hat, ihre KGB-Quellen, selbst die wussten das nicht. Also ein Sonder-KGB-Team wurde zusammengestellt von irgendwem im KGB. Und dieses Sonderteam, also Leute aus der zweiten und dritten Garde, so wie Putin, die sollten dann das Geld außer Landes schaffen und dann damit letztendlich dann Russland transformieren und die Strukturen verändern und so. Aber Putin war ja nur ein paar Jahre in Dresden stationiert. Dann kam er irgendwie mit 38 Jahren nur nach Hause, nach St. Petersburg. Wahrscheinlich zogen dann erfahrene Figuren die Strippen wie Primakow. Und auch wenn Primakow dann nicht der große Staatschef wurde und so, das muss nichts heißen. Deswegen kann Primakow trotzdem die Fäden gezogen haben. Es ist nicht mal klar, ob Putin selber die echte Kommandostruktur vollständig kennt. Ja, deswegen muss man aufpassen, wenn man jetzt annimmt, ja, das ist alles Putins Idee und Putin könnte stürzen und dann kämen andere an die Macht und so und dann wäre vielleicht alles anders in Russland. Ah, die können Putin abservieren. Der KGB kann Putin aus dem Spiel rausnehmen. Das kann der KGB machen anscheinend, wie er will. Und damit kann man den Westen täuschen. Oh, wir haben jetzt Putin los. Der Putin hat den Krieg gemacht und jetzt ist Putin weg und jetzt können wir doch wieder verhandeln und die Sanktionen aufheben. Ich meine, wäre doch clever, oder? Das heißt, der KGB in Russland plant den Krieg gegen die Ukraine, plant das jahrelang im Voraus, musste ja planen, sowas. Und dann versuchst du den Krieg. Und wenn das nicht so ganz läuft oder wenn es halt einfach opportun ist, dann kann der KGB halt eben dann Putin aus dem Spiel rausnehmen und sagen, Putin hat einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder Krebs oder Putin wurde gestürzt von den Generälen und so. Und dann tut der KGB so, als sei jetzt eine neue Führung da in Russland. Und die neue Führung entschuldigt sich und sagt, oh, wir hatten ja solche Angst vor Putin und so. Und jetzt, jetzt machen wir da so einen strategischen Rückzieher hier mit der Ukraine und so und dann werden die Sanktionen vom Ausland wieder aufgehoben. Ich meine, wäre doch eine schöne taktische Option aus Sicht des KGB. Ja, du lädst das alles auf Putin ab und kannst Putin dann auch wieder wegstoßen. Und der Rest vom KGB gibt sich dann unschuldig. Ja, und die Parallelen zu Stalin sind natürlich mancherlei Hinsicht naheliegend. Aber selbst Stalin hatte größtmögliche Geheimnisse. Und es braucht Fachleute, um diese Geheimnisse hier im Nachhinein aufzudröseln, weil halt viele Augenzeugen natürlich längst tot sind, weil viele Beweise vernichtet wurden. Und das macht es im Nachhinein natürlich dann schwieriger, wichtige Geheimoperationen hier aufzudröseln. Aber es ist möglich. Ja, das heißt, Stalin wurde auch irgendwann anscheinend beseitigt. Also er wurde dann blitzmäßig krank und so. Stalin hatte massive Geheimnisse. Wie konnte ein unbedeutender Wicht, eine Randfigur in der kommunistischen Revolutionsbewegung, an der Spitze landen, der Sowjetunion und unzählige Konkurrenten beseitigen? Wie konnte Stalin so viel in den Sand setzen, ohne ermordet zu werden? Wieso gelang es nicht, ihn auszuschalten? Wir wissen auch, dass Stalin exorbitante Hilfen aus den USA bekam durch das Lend-Lease-Programm, stand ihm genügend Kriegsgerät zur Verfügung, um die Nazis zu bezwingen und Osteuropa einzunehmen. Und natürlich musste solche Leute geheimdienstlich abklappern. Und es gibt nur ein einziges Buch auf der ganzen Welt, das wirklich mal Stalin abgeklappert hat, aus der Perspektive eines Profis. Das Buch heißt The Young Stalin, The Early Years of an Elusive Revolutionary. Der Autor ist Edward Smith. Das Buch stammt aus dem Jahr 1967. Ich habe ein Exemplar davon. Edward Smith war nicht nur CIA-Agent, sondern er war ein Ausbilder für halt Geheimdienstler, absoluter Wissenschaftler in dem Bereich Geheimdienste und arbeitete sogar an der amerikanischen Botschaft in Moskau. Also er war anscheinend sogar ein Spionageführer und sowas. Er zeigt dann in seinem Buch, also die Wahrscheinlichkeit ist nahezu 100%, dass Stalin unter Kontrolle war des Zarengeheimdienstes. Das heißt, die haben ihn gefördert, die haben ihn immer aus der Schusslinie rausgenommen, dann landete er immer wieder mal im Exil und durfte von da fliehen und dann reiste Stalin tausende Kilometer, ohne geschnappt zu werden und so und war eigentlich nie so richtig einer der Führungsfiguren in der kommunistischen Revolutionsbewegung, aber trotzdem wurde er dann immer weiter nach oben gespült und auch weiter nach oben gespült und geschützt. Und Edward Smith denkt sich dann am Ende von seinem Buch, Stalin war ja dann irgendwann so eine Art Alleinherrscher und verglich sich mit Peter dem Großen, dem Zar. Also Peter der Große hätte schon versucht, Russland zu verändern, aber erst Stalin hätte es wirklich geschafft. Und es wirkte auf Edward Smith fast so, als hätte der Zarengeheimdienst letztendlich doch noch gewonnen. Ja, und dann wird dann eben dann auch hier quantifiziert, was wir eben nicht genau wissen. Also was war mit den alten Zaren-Geheimdienstnetzwerken? Welche internationalen Verbindungen hatten die? Wie groß waren die Netzwerke? Haben die ihre eigene Suppe gekocht? Steuerten die Stalin und andere wichtige Leute? Auch Lenin ist unter dringendem Verdacht. Der Zaren-Geheimdienst, basierend auf dem britischen Geheimdienst, man hatte die kommunistische Bewegung unter Kontrolle. Und der letzte Zar wurde er angeblich ermordet, aber der einzige richtige Beweis ist ein wackeliger, äußerst umstrittener DNA-Beweis. Die ganzen Großfürsten gingen einfach und mit Verwandtschaft. 4 Großfürsten wurden angeblich ermordet. Keine einzige glaubhafte Leiche nach kriminalistischen Maßstäben. Tja, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass adelige Geheimdienste, insbesondere in Verbindung mit Britannien und Dänemark, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die adeligen Geheimdienste die Transformation in Russland machten? Nicht die Weisen von Zion, nicht irgendwelche Revoluzzer und so. Nö, die absoluten Experten, der Adel. Die mit dem meisten Geld, die mit der meisten Geheimdiensterfahrung. Die einzigen, die sowas hinkriegen konnten. Ich empfehle Ihnen mein Audiobuch, eins meiner Audiobücher, es ist kostenlos auf YouTube und auf unserer Recenter-Tube auch als MP3. Das Kartell der Supermächte, Band 1, Revolution. Ja, Stalin, absolut interessanter Background. Und jetzt haben wir Wladimir Putin und angeblich war sein Kabinett schockiert. Niemand hatte damit gerechnet, dass wirklich ein Krieg passiert. Alle haben gedacht, das ist bloß halt ein Bluff und angeblich konnte er so viele Leute im Dunkeln halten. Ja. Und jetzt haben wir dann gesehen, dieser Sergei Karaganov, der hat eigentlich so diesen ganzen ideologischen Überbau geschaffen für Putin. Ja. Der hat auch klipp und klar gesagt, Russland müsse die Ukraine überfallen, einfach aus imperialen Gründen. Ansonsten hat ja Russland keine Anziehungskraft. Also man kann nicht wie die Amerikaner mit Geld um sich werfen und mit Kultur die Leute anlocken, sondern das geht nur mit Gewalt. Und dieser Typ war enger Mitarbeiter von Jewgeni Primakow, dem Chef der Auslandsaufklärung des sowjetischen Geheimdienstes, KGB und Berater von Boris Jelzin und Wladimir Putin. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Primakow die Strippen zog? Ja, und Primakow schickt dann seine Leute aus, wie diesen Sergei Karaganov, und man steuert damit Jelzin und man steuerte damit Putin. Ja, alteingesessene Figuren von Format. internationalem Format wie Primakov. Nicht so junge Typen da aus der dritten Garde, da aus der dritten Reihe, so wie Putin. Ach ja, und dieser Karaganov hatte noch Westverbindungen, war Mitglied der Trilateralen Kommission, Mitglied des International Advisory Board, des Council on Foreign Relations, der auf das Königlich-Britische Institut für internationale Angelegenheiten, also das Kolonialreich des Hochadels, zurückgeht. Für den durchschnittlichen Konsumenten von durchschnittlichen Verschwörungsmedien gilt ja der Council on Foreign Relations und die Trilaterale Kommission, das gelten so als die Strukturen der internationalen Banker, also Rothschilds und Rockefellers, wobei bei der Verschwörungssichtweise durch die Rothschilds immer ganz oben stehen und so. Also die Weisen von Zion im Prinzip, ja. Das heißt, dieser Typ war Mitglied vom Council on Foreign Relations, Mitglied der Trilateralen Kommission, aber er gibt dann das vor, was Putin jetzt macht. Und trotzdem denken so die Verschwörungsheinis, Putin bekämpfe irgendwie die Weisen von Zion. Mal abgesehen davon, dass es gar keine Weisen von Zion gibt. Also die Menschen da draußen leben in absoluten Fantasiewelten. Entweder Fantasiewelten durch die Verschwörungsmedien oder halt diese Fantasiewelten im Mainstream, ja, oh, wie wir sind die Aufklärung, wir erleben die Aufklärung und so. Also. Schauen Sie rein auf recenter.com. Teilen Sie das weiter. Das Audiobuch von mir über die drei Supermächte und die Revolutionen. Suspekte Revolutionen, aus denen die Supermächte hervorgingen. Also, die Leute können da in ein paar Stunden nebenher, die kriegen da das Kondensat vom Kondensat vom Kondensat von so viel Forschung, von so vielen verschiedenen Leuten auf der Welt. Und niemand auf der Welt hat etwas Vergleichbares. Niemand hat jemals so die Supermächte in Frage gestellt und jemals so die Supermächte erforscht. Das ist einfach so. Und das hängt von verschiedenen, das war eine Verkettung von unwahrscheinlichen Umständen. Also, dass ich letztendlich dann in der Position war, das aufzudröseln, da mussten halt sehr viele unwahrscheinliche Dinge erst passieren. Und es brauchte halt 20 Jahre Arbeit. But here it is. Und die restlichen Bücher aus der Reihe, Audiobücher aus der Reihe, finden Sie im Recenter Shop unter shop.recenter.com. Shop.recenter.com. Wir haben natürlich einen erhöhten Ansturm auf Zivilschutzgüter. Lieferzeiten werden länger. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich einzudecken mit wichtigen Sachen. Lebensmittel, Wasserfilter, Kommunikationsmittel und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass die Welt untergehen muss. Das heißt nicht, dass jetzt dann irgendwie, dass es uns bald so ergeht wie der Ukraine. Aber man sollte halt flexibel sein und das machen, was klug ist. Diese Schutzmaßnahmen, Schutzvorkehrungen sind im Endeffekt auch das, was Regierungen ja machen. Das heißt, Regierungen bauen Bunker, Regierungen holen sich Stromgeneratoren, Behörden und Militärs, staatliche Militärs kaufen dann die gleichen Waren die gleichen Waren, wie die teilweise wir anbieten und lagern das ein. Man hat halt irgendwelche Gaskraftwerke in der Hinterhand, also richtige Kraftwerke, um Strom zu erzeugen und genauso decken sich Leute ein mit eigenen Stromgeneratoren. Also, wir haben Ihnen gesagt, dass es soweit kommen wird und es gibt noch wesentlich mehr Eskalationsstufen. Das ist dann nicht mehr nur so eine Art Fernsehkrieg oder ein Internetkrieg. Man hört das ja von manchen so Spießbürgern hier aus der Umgebung. Ja, irgendwo ist halt immer Krieg und das ist halt einfach so und das kann man so nicht ändern und solange uns das irgendwie nicht berührt und so. Aber ja, wenn es da eine europäische Unionsarmee gibt und wird dann doch größer mobilisiert oder dann irgendwie die junge Generation, die will dann auch irgendwie ins Militär gehen. Oder wir sehen halt eine stärkere Kommandowirtschaft. Ja, und es ist nicht mehr so wie früher, dass du halt dann deinen persönlichen Wohlstand aufbaust und so. Und so, sondern das ist halt alles ziemliche Kommandonummern, Kommandowirtschaft. Und dann ist es halt für uns tatsächlich real. Das war's für heute im Rahmen unserer Sendung. Wir sind so schnell wie möglich zurück. Kontinuierliche Berichterstattung auf recenter.com, da auf unserer englischen Seite und auf Twitter und anderen Social Media Plattformen. Schauen Sie rein, shop.recenter.com. Ich danke für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.